SWR 1. SWR 1. Meilensteine auf Vinyl. Alben, die Geschichte machten.
Mach doch mal was von Tom Petty. Das war der Wunsch von SWR 1 Meilensteine Podcast-Hörer. Henrik Klarner aus Stuttgart hat er in unserem Weihnachtsspecial so geäußert, den Wunsch. Also gut, hier kommt er. Full Moon Fever nämlich kam im April 1989 raus. Das erste Solo-Album von Tom Petty, also ohne seine Band The Heartbreakers. Da stutzt man schon. Tom Petty, erstes Solo-Album, erst 1989. Aber genau so war es, obwohl so ganz solo ist es dann auch wieder nicht, denn Heartbreakers-Gitarrist Mike Campbell und Keyboarder Benjamin Tench waren natürlich neben vielen anderen prominenten Musikern auch mit dabei. Und so klingt das. Full Moon Fever von Tom Petty. Und wer jetzt aufmerksam zugehört hat, erkennt natürlich die Handschrift der Produktion. Es klingt nach Tom Petty, ja, aber eben auch nach Jeff Lynne. Und da sind wir schon ganz nah beim Grund dafür, dass Tom Petty damals auf Solofaden gewandelt ist. Jeff Lynne, Chef von ELO, dem Electric Light Orchestra, hatte den Anspruch, einen Sound zu kreieren, der da weitermacht, wo die Beatles mit I'm a Walrus aufgehört haben. So hat er es mal gesagt. Sehr verspielt, sehr orchestral mit vielen Chören. Hier ist Mr. Blue Sky zum Beispiel von ELO. Mr. Blue Sky von ELO und ihrem Chef Jeff Lynne. Und was das Ganze alles mit Full Moon Fever zu tun hat, dazu kommen wir gleich im Detail. Im SWR1-Studio ist Christian Fahr.
Hallo.
Und im Homeoffice-Studio sozusagen sitze ich und knapp 120 Kilometer entfernt auch Katharina Heinius. Hallo Katharina.
Hallo.
Ich bin Frank König und hier ist der Opener von Full Moon Fever, Free Fallin'.
She's a good girl, loves her mama, loves Jesus, in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses, and her boyfriend too. And it's a long day, living in Reseda, there's a freeway, running through the yard, and I'm a bad boy, cause I don't even miss her, I'm a bad boy, for breaking her heart. Vampires walking through the valley, move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys
We're standing in the shadows, and the good girls are home with broken hearts. Now I'm free. I'm free falling. Yeah, I'm free. Free falling.
Free Fallin' von Tom Petty's Solo-Debüt Full Moon Fever. Die Nummer könnte auch von den Heartbreakers sein, okay, ist sie aber nicht. Und das kann man hören. Es gibt kein Album, das unter der Beteiligung von Jeff Lynne entstanden ist, behaupte ich mal, und wo man dessen Handschrift nicht hört. War jetzt ein komisches Bild, eine zu hörende Handschrift, klingt wie akustisches Auge, egal. Ihr wisst, was ich meine, oder Katharina?
Ja, die akustische Handschrift oder die hörende Handschrift von Jeff Lynne ist natürlich der Verweis auf die Beatles, auf die Beatkultur. Aber ich finde, man hört auch die Handschrift von Tom Petty oder zumindest die Gitarre, ne?
Ja.
Das ist ganz klar Tom Petty. Ich habe jetzt leider keine 12-seitige, sondern nur eine 6-seitige hier. Aber dieses Riff, also bei Tom Petty geht es ja immer darum, also er selbst wollte immer, dass jeder Song, den er schreibt und den er auch aufnimmt, mit einer einzigen Akustikgitarre zum Klingen gebracht werden kann. Und das ist natürlich mit Free Fallin', also das ist eine Gitarrennummer. Da sitzt man am Lagerfeuer und spielt die Akkorde und jeder weiß, welcher Song jetzt kommt und alle
genau,
können mitsingen.
Genau, das ist wieder die Lagerfeuertauglichkeit. Ja.
Genau, das ist das Besondere hier eben, warum das eine hörende Handschrift ist.
Wie war denn damals die Situation bei den Heartbreakers? Erzähl mal, wie ist diese Zusammenarbeit entstanden?
Na, Tom Petty war ja eigentlich der Frontmann der Heartbreakers. Also man hat die ja eigentlich auch, man hat ihn ja auch als Frontmann wahrgenommen, weil Tom Petty and the Heartbreakers, also die Heartbreakers seine Backingband sozusagen. Und das haben eigentlich auch die meisten Bandmitglieder bei diesen Aufnahmen für sein Soloalbum mitgemacht, was ich ganz witzig finde, weil dieses Album ja als Solo-Debütalbum von Tom Petty bezeichnet wird. Und das ist schon ziemlich lustig, wenn man sich überlegt, wie viele Hits er halt auch mit den Heartbreakers schon hatte und wie viele Hits er schon geschrieben hat. Aber ein Bandmitglied hat nicht mitgemacht, und zwar der Schlagzeuger Stan Lynch. Mit dem war Petty auch immer mal wieder im Konflikt, im Streit, und der ist ja dann auch Anfang der 90er aus den Heartbreakers ausgetreten. Das war so die Situation bei den Heartbreakers, aber es gab ja auch noch eine andere Band, mit denen Tom Petty in der Zeit gearbeitet hat oder die sich so formiert hat, und das waren die Traveling Wilburys. Da ging ja die Initiative eigentlich von Jeff Lynne und George Harrison aus, weil die beiden wiederum Mitte der 80er an dem Album Cloud Nine für Harrison gearbeitet haben.
Ah.
Und die waren im Studio und die haben so ein bisschen rumüberlegt, mit wem wäre es denn echt cool, mal in einer Band zu spielen. Und dann kamen sie natürlich erstmal auf Bob Dylan, der auch, die beiden haben in Los Angeles produziert, und Dylan hatte in der Zeit auch ein Studio in Los Angeles, also haben sie ihn mit reingeholt. Roy Orbison, weil Jeff Lynne eben auch ein großer Bewunderer von Roy Orbison war. Und dann eben Tom Petty, weil die Heartbreakers praktisch die Backingband von Bob Dylan waren. Also der Kreis schließt sich. Und Tom Petty wiederum war ja ein Riesenfan von George Harrison. Also die Traveling Wilburys, das ist für mich so eine Formation zwischen Vorbildern und Schülern und großartigen Musikern, die irgendwie da zusammentreffen und eine Band formieren, weil sie einfach Bock haben, zusammen Musik zu machen. Darum geht's.
Und das Soloalbum, wenn ich das richtig verstehe, war jetzt quasi nicht ein Nebenprodukt, aber wurde parallel zu diesem ersten Traveling Wilburys Album aufgenommen, ne? Also oder fast parallel.
Genau, fast parallel, und deshalb sind auch eigentlich fast alle Wilburys mit drauf. Also George Harrison spielt mit, Roy Orbison ist zu hören, Jeff Lynne hat's produziert, klar. Außer Bob Dylan, der hat sich hier bei diesem Soloalbum dann doch eher zurückgehalten.
Und das Ganze wurde unter der Oberaufsicht sozusagen von Jeff Lynne gemacht und entstand bei Mike Campbell im Heimstudio. Christian, wie kann man sich das vorstellen, diese Produktion unter der Leitung von Jeff Lynne?
Also es ist so, dass Mike Campbell selber gesagt hat, was für eine schöne Zusammenarbeit das war mit Jeff Lynne. Und der ist ja quasi als Producer, ist er der Regisseur. Die Platte, die dann erscheint, das ist der Film, aber der Producer, das ist der Regisseur. Und Jeff Lynne hat immer den entscheidenden Kick gegeben bei dem Song, lass uns das mal probieren, hier noch ein Keyboard dazu, hier nochmal ein Schlagzeug, Drum Machine ganz leicht runtergelegt. Und Mike Campbell war sehr zufrieden und das will was heißen, denn das ist selbst einer der meistbeschäftigten Studiomusiker bis heute. Das heißt, der weiß, wie Produzenten ticken und was man machen kann und was nicht.
Free Fallin' war ja die erste Single-Auskopplung von Full Moon Fever, aber auch der größte Hit vom Album und ist heute natürlich ein absoluter Klassiker, Christian. Wie ist der Song entstanden und worum geht's und was macht ihn aus?
Also entstanden ist er so, dass Tom Petty auf dem Mulholland Drive in Los Angeles rumfuhr und hatte die Idee zu diesem Song, also den Riff oder den Lick. Und wusste aber jetzt nicht, wie er da einen Song draus machen sollte. Und er hat das Jeff Lynne vorgespielt und hat dann angefangen, irgendwelchen Text zu singen. She's a good girl, loves her mama und so weiter. Und er fand das ziemlich albern, aber Jeff Lynne hat gesagt, genau das ist es. Das nehmen wir und hat einen Song draus gemacht. Und da wurde dann eben ein Erfolg. Worum es geht, ja, was soll man sagen? Hier ist beschreibt sich der Sänger, in dem Fall halt Tom Petty, selbst als ein Herzensbrecher, also ein Heartbreaker und ein naives Mädchen, das er irgendwie unglücklich gemacht hat und was ihm doch irgendwie leid tut. Und was ihn ausmacht,
okay,
im Song, tja, er ist zeitlos.
Das ist er wohl. She's a good girl.
Genau. She's a good girl, loves her mama. Ja.
Und jetzt kommt I Won't Back Down, ein Song, hinter dem sich eine echte Schicksalsgeschichte verbirgt. Back down, George Harrison an der Gitarre. Ich werde nicht klein beigeben, ich lasse mich nicht unterkriegen. Wow, diese Botschaft hat einen eindeutigen Bezug zum Leben von Tom Petty und zu einem Ereignis, das die Entstehung von A Full Moon Fever nachhaltig beeinflusst hat, Christian.
Ja, also es war so, dass zwei Jahre etwa, bevor dieses Album entstand, gab es einen Hausbrand bei Tom Petty und das Haus brannte quasi nieder. Schlimm genug, weil die Familie war im Haus teilweise gewesen, es ist keinem was passiert, Gott sei Dank. Aber das eigentlich Niederschmetternde war, dass sich herausstellte, dass das Brandstiftung war. Also das wurde absichtlich gelegt, dieses Feuer. Man weiß aber nicht von wem, bis heute nicht. Und das ist natürlich auch eine Verunsicherung, das muss man erstmal wegstecken. Und dann ist dieser Song auch so eine Art Selbstvergewisserung oder Selbsttherapie, so nach dem Motto, ich lasse mich nicht unterkriegen.
Der Song war ja die erste Single von Full Moon Fever, die Nummer wurde zum Hit und das, obwohl die Plattenfirma die Platte ursprünglich abgelehnt hatte, weil angeblich keine Hits drauf seien, Christian.
Tja, die hatten ja recht, es waren ja nur 5 insgesamt, ne, würde ich mal sagen. Aber ich vermute, was dahinter steckt, ist um diese Zeit, Ende der 80er, Anfang der 90er, da war eigentlich der klassische Heartland-Rock, zu dem dieses Album ja gehört, vielleicht nicht mehr ganz so angesagt. Der hatte die größten Zeiten hinter sich. Man hatte kein Zutrauen mehr, denke ich, in diese Art von Musik, die in den 70ern, späten 70ern und 80ern ja sehr angesagt war. Heartland Rock, das ist ja praktisch die Musik aus dem Inneren der USA, nicht von den Küsten, sondern aus dem Herzland. Und da fließen ja, Rock'n'Roll und Country und Folk so ein bisschen zusammen. Da gehört Bob Seger dazu oder auch Bruce Springsteen. Und vielleicht hat man damals das Gefühl, das ist eigentlich durch. Aber wie gesagt, wenn Jeff Lynne die Sache in die Hand nimmt, dann kommen auch Hits bei raus.
Besonders schön ist auch die Entstehungsgeschichte im Studio. George Harrison spielt ja hier mit, also ein großes Vorbild von Tom Petty. Er hat ihn ja sehr verehrt und die beiden haben dann zusammen Musik gemacht. Übrigens sitzt im Video zu diesem Song I Won't Back Down sitzt Ringo Starr am Schlagzeug. Also da hat echt Tom Petty schön mal in die Beatles-Kiste gegriffen. Aber schön ist auch, dass George Harrison ja bei den Aufnahmen auch im Studio eben dabei war und die Gitarre gespielt hat. Und an dem Tag muss Tom Petty eine schreckliche Erkältung gehabt haben, woraufhin er sich eigentlich nicht imstande gesehen hat, diesen Song einzusingen. Und dann ist George Harrison um die Ecke in den Supermarkt gelaufen und hat eine Ingwerwurzel gekauft, ein richtig großes Teil, und hat die im Studio dann in Wasser gekocht und hat dann Tom Petty praktisch mit dem Kopf in den Topf gehängt und musste dann ein paar tiefe Züge ziehen. Und der Tom Petty sagt, danach war dann auch meine Atemwege frei und ich konnte den Song am Stück einsingen.
Hört man nichts von,
also erste,
ne?
Hilfe, also ich meine, er ist, vom Boss.
Gut, er singt ja sowieso so ein bisschen nasal, aber jetzt von katzigem Hals oder hört man nichts. Katharina, wie oft in der Musikszene gibt es ja auch bei I Won't Back Down Plagiatsprozess. Was war denn da passiert?
Ja, da hatten sich die beiden Musikverlage, also einmal von Tom Petty und einmal von Sam Smith, ein bisschen in den Haaren, obwohl sie haben sich eigentlich relativ schnell geeinigt. Sam Smith hat einen Song rausgebracht, der heißt Stay With Me, und der hat ein bisschen, der klingt ein bisschen wie I Won't Back Down. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all. No, it's not a good look and some self-control. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, no, won't why you stay won't back me? Down 'cause no, I won't back down. Ja, so ungefähr. Also ich hab das gehört und dachte auch so, Moment mal, aber so ähnlich ist das jetzt auch nicht. Und dann habe ich mir mal die Akkorde rausgesucht und die Gitarre geschnappt. Und es ist tatsächlich von der Akkordstruktur schon ähnlich, aber nicht gleich. Also das da muss man hier festhalten. Wir sind einmal in Moll und einmal in Dur unterwegs. Und wir haben auch, ich will jetzt nicht mit Funktionsharmonik hier anfangen, aber wir haben praktisch, wenn wir I Won't Back Down betrachten, E-Moll, D und G vor allem. Und bei Stay With Me haben wir die Reihenfolge E-Moll, C und G. Also das ist, man sieht schon, dass allein vom Akkordbild, das ist irgendwie anders. Aber wenn man es dann spielt, ist es doch irgendwie gleich. Und deswegen habe ich es einfach mal mitgebracht und würde es mal anspielen, weil dann hört man ja, nämlich die melodische Ähnlichkeit trotzdem. Well, I won't back down. No, I won't back down. You can stand me up at the gates of hell, but I won't back down. Won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me.
Applaus.
Und dann hört man schon, danke. Und dann hört man schon, dass die beiden Songs eine Ähnlichkeit haben, finde ich.
Auf jeden Fall.
Ist natürlich so, dass Sam Smith, der singt das souliger. Und deswegen geht das dann doch vom Grundeindruck in eine andere Richtung.
Und Tom Petty hat auch selbst gesagt, er findet das überhaupt nicht schlimm, weil er selbst als Songwriter, ihm ist das so oft passiert, dass es so ähnlich geklungen hat wie, nur meistens bleibt es dann im Studio und verlässt die Studiotür nicht. Es geht also nicht raus,
ja.
Aber in dem Fall ist es halt rausgegangen und also Tom Petty fand das überhaupt nicht schlimm. Die haben sich geeinigt und Tom Petty zu ein paar Prozent mit ins Urheberrecht reingenommen. Also alles cool bei denen.
Vielleicht ist es auch so gewesen, also, dass Tom Petty hat George Harrison gefragt, der ja hier die Akustikgitarre gespielt hat, wie ist denn das so mit Plagiaten? Da hat er gesagt, würde ich nicht so überbewerten.
Du spielst
stimmt,
auch
der hatte
My Sweet Lord.
My Sweet Lord.
Ja, ja, ja. Da gab es ja auch einen Plagiatsprozess. Er musste allerdings bezahlen für, aber ganz ehrlich, bei den vielen Popsongs, die es gibt, und es ist dann nun mal eine nicht unendliche Anzahl an Kombinationen von Akkorden und also irgendwie wundere ich mich da manchmal wirklich. Die Ähnlichkeit ist da, aber es ist ja, könnte ja auch ein lieb gemeintes Zitat sein. Aber wenn es natürlich ums Geld geht, dann ist man froh, wenn alles sich so friedlich-schiedlich einigt wie in diesem Fall. Bei I Won't Back Down kommen wir auch an der Coverversion natürlich nicht vorbei von Johnny Cash. Na klar, American Recordings Solitary Man war letztes Jahr auch schon mal ein Meilenstein bei SWR1. Und alle, die damals zugehört haben, wissen natürlich, dass es kein Zufall war, dass Johnny Cash die Nummer aufgenommen hat. Denn Tom Petty und seine Heartbreakers waren ja bei der Albumproduktion dabei. Hier ist Johnny Cash mit seiner Version von I Won't Back Down.
Well, I won't back down. No, I won't back down. You can stand me up at the gates of hell, but I won't back down. Gonna stand my ground, won't be turned around. And I'll keep this world from dragging me down. Gonna stand my ground, and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground, and I won't back down. Well, I know what's right. I got just one life. In a world that keeps on pushing me around, but I stand my ground, and I won't back down. Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand.
Johnny Cash mit seiner Version von I Won't Back Down. Großartig, berührend, und es zeigt, dass ein guter Song ganz verschiedene Geschichten erzählen kann, Christian.
Ja, hier erzählt er eine Folk-Geschichte vor allem. Es ist kein Schlagzeug dabei. Das heißt, der Rock Anteil geht dann automatisch zurück. Aber der Song funzt auch so, das muss man mal ganz klar sagen, weil die Gitarrenarbeit, die akustische, ist filigraner, als sie im Original ist. Und das gibt dem Song eigentlich nochmal eine ganz eigene Note zwischen Leichtigkeit und trotzdem Entschlossenheit.
Und die Lebensgeschichte dahinter ist ja jetzt auch passend auf Cashs Situation damals. Er war ja schon schwer krank.
Er war schwer krank und er hat noch ein paar weitere Alben aufgenommen in dieser Serie. Aber Kritiker haben damals gesagt, ab diesem Album merkt man, dass seine Stimme auch brüchiger wird. Fällt jetzt bei diesem Song nicht unbedingt auf. Er hatte Parkinson. Es ist auch eine Selbstvergewisserung nach dem Motto, ich habe diese Krankheit, aber solange es geht, mache ich weiter.
Ein Song, zwei Geschichten. Und weil es so ist, dass Songs eben ein Eigenleben entwickeln, können sie auch missbraucht werden. Ein Thema, das wir hier leider schon öfters hatten. I Won't Back Down hat dann auch eine Rolle in amerikanischen Wahlkämpfen gespielt. Tom Petty bzw. seine Erben wollten nicht, dass seine Songs von Donald Trump instrumentalisiert werden. Seine Frau und seine Töchter schrieben damals, sowohl der verstorbene Tom Petty als auch seine Familie stehen fest gegen Rassismus und Diskriminierung jeglicher Art. Tom Petty würde niemals wollen, dass ein Song von ihm für Hasskampagnen verwendet wird. Er mochte es, Menschen zusammenzubringen. Tom schrieb diesen Song für den Underdog, für den einfachen Mann und für jeden. Auch schon zu Tom Pettys Zeiten hat George W. Bush den Song bei Wahlkampfauftritten versucht zu missbrauchen, sehr zum Missfallen auch von Tom Petty. Und ganz spannend ist, dass Petty den Song dann nach der Niederlage des Demokraten Al Gore gegen Bush für Al Gore ganz persönlich bei ihm zu Hause im Wohnzimmer gespielt hat. Und zwar genau diesen Song als Trost sozusagen. Und auf Regen folgt Sonnenschein und nach schlechten Zeiten kommen auch wieder gute, sagt der Volksmund. Und darum geht's jetzt. I'll feel a whole lot better. Feel a whole lot better. Und wer sich jetzt fragt, warum das nun so richtig nach 60s Beat klingt, die Antwort ist ganz einfach. Die Nummer ist eine Coverversion von den Birds hier im Original.
The reason why, oh, I can say, I have to let you go, and right away, after what you did.
I feel a whole lot better. Ich muss immer aufpassen, dass ich mich da nicht verhaspel. Im Original von den Birds. Und es ist natürlich kein Zufall, dass der Song auf Full Moon Fever erscheint. Da waren ja so viele 60s-Protagonisten am Werk und parallel produzierten die Traveling Wilburys. Wir hatten es ja da schon von Katharina. Das ist natürlich alles eine Hommage auch an die 60s-Generation, ne?
Ja, und so ein bisschen als Anlehnung an den Einfluss der Band auch auf Tom Petty zu verstehen. Und das ist der einzige Coversong, den er für die dieses Album aufgenommen hat. Und natürlich, ich meine, Roy Orbison war ein Groß in den 60ern, George Harrison natürlich, Bob Dylan, also das ist schon, also die Traveling Wilburys sind ja schon sehr 60s gebrandet so. Und das, die ja, Jüngeren sind ja dann eher Jeff Lynne und Tom Petty, die ja dann die Nachfolgegeneration an Musikern eigentlich sind. Und diese großen 60er-Jahre-Stars Musiker als Vorbilder eigentlich erlebt haben. Und bei den Wilburys kommt dann so eine Mischung zusammen aus der älteren Generation und der einer Stufe jüngeren Generation. Und was ich ja total süß finde bei den Traveling Wilburys, die haben sich ja auch alle Namen gegeben untereinander. Das war ja dann praktisch so eine Wilburys-Familie. Also es ging, also die haben praktisch, und das ist auch total selten, die haben ihre kompletten Egos zurückgestellt. Also jeder Einzelne hätte ja sagen können, ja, aber ich bin hier der große Star. Die haben wirklich alle ihre Egos hinter der Musik hinten angestellt und jeder durfte bei den Wilburys Songs beisteuern. Einer kam von Dylan, einer von Tom Petty, einer, und dann saßen die da auch wirklich in der Küche bei Dave Stewart, damals im Studio, auch in Los Angeles, da haben sie im Heimstudio aufgenommen, Dave Stewart von den Eurythmics. Und saßen bei ihm in der Küche und haben dann alle mit Gitarren bewaffnet, haben dann den Song zusammengespielt und zusammengehämmert. Also so war das, und die haben sich halt auch Namen gegeben und waren dann die Wilbury-Familie. Also Bob Dylan war dann Lucky Wilbury und Roy Orbison war Lefty Wilbury und Jeff Lynne war Otis Wilbury. Also da gab's dann Namen. Ich habe jetzt gerade Tom Petty und George Harrison vergessen, aber da kann mir Christian vielleicht helfen.
Spike, glaube ich, das wäre George Harrison gewesen.
Genau.
Und der andere, Bo? Ich weiß nicht mehr.
Ja, irgendwie. Aber auf jeden Fall eine Familie, und das ist halt das Besondere. Ja,
ganz grundsätzlich ist es natürlich ein genialer Schachzug bei einer Supergroup mit so vielen Egos, einfach sich zwar quasi unter einem Familienlabel zu vereinen und das nach außen dann auch so zu tragen. Finde ich eine ganz tolle Idee. Und jetzt kommt hier mein absoluter Lieblingssong von Full Moon Fever. Autoradio an, Fenster runter, das Pedal durchgetreten. Hier kommt Running Down a Dream. gute Laune aus dem Lautsprecher. Unglaublich kraftvoll, diese Nummer. Running Down a Dream. Und Christian, ein gewisser Elvis Presley sitzt da sozusagen mit dem Auto.
Ja, nicht nur der, sondern auch ein gewisser Dale Shannon. Das war ein absoluter Lieblingsmusiker von Tom Petty. Und der wird ja auch zitiert. Der bekannteste Song von Dale Shannon, das ist Runaway. My little runaway und so weiter. Und der ganze Song ist praktisch eine Paraphrase da drauf. Es ist auch so, Dale Shannon, das ist interessant, als Roy Orbison starb. Der starb ja während der Aufnahmen dieses Albums, hat also, obwohl er beteiligt war, hat dann praktisch nicht mehr das erlebt, dass er das Erscheinen. Und der war ja auch bei den Traveling Wilburys. So. Und jetzt waren die nur noch zu viert. Und da überlegte man, ob man Dale Shannon praktisch statt dem Roy Orbison da reinnehmen sollte. Und angeblich sind auch Aufnahmen gemacht worden, die aber nie veröffentlicht wurden, weil dann Dale Shannon selber starb. Also und dann hat man halt zu viert weitergemacht dann. Aber das wäre mal interessant zu wissen, wie das geklungen hätte. Also die Traveling Wilburys mit Dale Shannon.
Und Dale Shannon mit Runaway hat so geklungen. Runaway, Dale Shannon. So, und jetzt wird's aber ernst. Es ist Zeit für einen wichtigen Hinweis von Tom Petty höchstpersönlich.
Hello, CD listeners. We've come to the point in this album where those listening on cassette or records will have to stand up or sit down and turn over the record or tape. In fairness to those listeners, we'll now take a few seconds before we begin side two. Thank you. Here's side two.
Tom Pettys Hommage an das gute alte Vinylalbum, wo man noch einen Moment Zeit brauchte, um die Scheibe rumzudrehen. Ein kleiner Hinweis, dass es jetzt noch einen Moment dauert und dass die Leute, die ein Album oder eine Kassette haben, doch bitte jetzt umdrehen sollen. Was für ein wunderbarer Gag auf einer CD, auch für die Freunde von LP und Kassette, oder?
Ich finde, man spürt noch was anderes in dem Moment, wo er das sagt. Und zwar, wie das Format, das Tonträgerformat auch die Produktion beeinflusst. Nämlich, welche Songs packe ich auf die A-Seite, welche Songs packe ich auf die B-Seite und wie lang dürfen die sein? Das war ja alles limitiert. Das war ja nicht so wie auf der CD, wo es dann praktisch egal wurde, wie man die Songs in Reihe setzt, weil man hatte sowieso nur eine Seite, sondern da musste man ja wirklich rechnen, was passt auf die A-Seite, passt auf die B-Seite und musste dann gucken. Also es ist natürlich ein Gag für die Leute, die ja CD schon hören, 89. Auf der anderen Seite ist es auch irgendwie, finde ich, spürt man, dass er das auch mitgedacht hat, das Format, für das er produziert, nämlich entweder für Schallplatte, Kassette oder CD.
Ja, und heute im Streaming-Zeitalter ändert sich wieder alles, ne? Da ist das Album überhaupt nicht, genau, diese Bedeutung gar nicht mehr, ne? Und da könnte man jetzt einen eigenen Podcast drüber machen, wie sich Anordnung von Songs oder überhaupt die Wahrnehmung von Songs verändert hat mit dem Medium. Das ist wirklich eine super spannende Geschichte. So, jetzt hat Tom Petty die LP gewürdigt, die Beatles, die Birds, Elvis, Dale Shannon und einer fehlt natürlich noch, Buddy Holly. Hier kommt der Apartment Song.
Just feel alone.
Tom Petty, The Apartment Song. Und man hört es hier, eine Würdigung von Buddy Holly's Peggy Sue. Wie fängt der nochmal an?
If you knew Peggy Sue, then you know why I feel blue without Peggy.
Ja, genau. So fängt er an, die Peggy Sue. Und jetzt haben wir sie mit Buddy Holly vollständig, die Vorbilder von Tom Petty auf dem Album. Und man kann ja das ganze Album auch so ein bisschen als Hommage an die Rock'n'Roll-Söhne und ihre Rock'n'Roll-Väter sehen, oder? Du hattest es ja vorhin schon mal angedeutet, Katharina.
Absolut, um das Wort mal zu verwenden gerade. Aber das Schöne ist ja bei diesem Album bei Tom Petty, dass ja sowohl die Rock'n'Roll-Söhne wie die Rock'n'Roll-Väter mit dran beteiligt sind. Also wir haben hier Tom Petty in der praktisch zweiten Generation und Jeff Lynne, der das Album produziert, der sich ja auch schon mit ELO in diese Tradition der Beatles auch schon reingestellt hat. Und wir haben eben die, die aus der Zeit kommen, nämlich George Harrison und Roy Orbison, die ja hier auch mit dran mitwirken. Also es kommt hier vieles zusammen und Popmusik oder Rockmusik, Rock'n'Roll stirbt nicht, das merkt man an diesem Album und man merkt auch, dass eben Popmusik vor allem sich auch immer Einflüssen hingibt, also sie entsteht nicht aus dem luftleeren Raum, sondern sie hat immer irgendwie Vorbilder oder immer auch irgendwie, also Tom Petty schafft es hier, den Rock'n'Roll in ein gewisses 80er Jahre Amerikaner Akustik-Sound-Gewand zu packen, also er modernisiert ihn praktisch, damit der Rock'n'Roll in eine neue Zeit wieder getragen wird. Und was wir ja auch festgestellt haben, Sam Smith bedient sich ja wiederum 20 Jahre später auch diesen Formen, auch wenn es dann anders klingt. Aber das ist ja das Besondere an Popmusik, das sind Moden, das ist wie die Schlaghose oder die Karottenhose oder das Rüschenhemd. Hier sind es eben Soundmoden, in die Rock'n'Roll reingezogen wird. Und bildlich gemacht wird. Und das, finde ich, spürt man hier. Und dieses Album hat halt das Besondere, dass sowohl die neue Generation als auch die alte Generation daran mitwirken und es gestalten. Und das ist wirklich was Besonderes.
Hast du dem noch was hinzuzufügen, Christian?
Vielleicht ein Zitat von Mick Jagger, der mal gesagt hat, Rock Music is just recycled past. Also Rockmusik ist eigentlich wieder in Umlauf gebrachte Vergangenheit.
Ein sehr nachhaltiges Produkt, diese Rockmusik, stelle ich fest. Das war's auch schon wieder. Danke an Katharina.
Sehr, sehr gern.
Danke auch an Christian.
Genauso gern.
Und hier kommt noch ein wunderbarer Rocker zum Schluss mit ein klein bisschen The Who. Die hatten wir ja noch nicht. Love is a long road. Wie war, wie war. Ich bin Frank König und tschüss.
She tried to make my world the way
Ein Album, ein Stück Geschichte. Die SWR1 Meilensteine.